Decode the Bus.
Ich sage, Papa, jetzt bin ich zuerst mal stolz auf mich. Ich glaube, man muss eigen sein, man muss sich selber treu bleiben, man muss ehrlich sein. Und den Spass bin ich vergessen. Ich finde es sehr eine anspruchsvolle Position. Es ist sicher auch nicht ohne Stress bewältigbar. Ich bin auch die schlechteste Schauspielerin, darum bin ich auch nicht vor der Kamera. Die Hierarchie ist eigentlich relativ flach, aber trotzdem sind wir natürlich die Chefin.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Die Schweiz hat eine neue Lieblingsserie. Sie kommt aus dem Wallis. Wir alle kennen sie natürlich. Ich rede von Zucker. Die zweite Staffel hat im Dezember auch auf SRF gestartet. Bei mir im Studio ist heute die Frau, die das möglich macht und hinter den Kulissen die Fäden zieht. Sie heisst Sophie Todt. Sie ist Partner und Producer bei Shining Film in Zürich. Ich will heute herausfinden, wie das Filmbusiness funktioniert, wie das Wallis so eine gute Filmkulisse bieten kann und was es braucht, um erfolgreiche Filmproduktionen zu betreiben. Sophie, schön bist du da.
Danke dir, ich freue mich mega.
Sophie, auf welche Produktion, die du mitverantwortet hast, bist du stolz?
Auf Zucker. Das erste Mal richtig fest stolz. Wirklich. Es ist inhaltlich das, was wir schon lange wollten. Es ist so gut rausgekommen, wie es hätte rauskommen konnte. Und der Erfolg hat es bewiesen. Und ich bin auch stolz auf mein ganzes Team, auf alle, die vor und hinter der Kamera sind. Und ich muss sagen, auch zuerst mal auf mich. Ja, so mein Vater gesagt. Ich habe gesagt, Papa, jetzt bin ich zuerst mal stolz auf mich.
Okay.
Ich habe irgendwie 44 Jahre gebraucht. Aber
sehr nice zu hören. Ich komme natürlich nachher noch ein bisschen mehr auf das Thema Zucker. Du bist nämlich schon länger im Filmbusiness, bei Shining schon fast 10 Jahre. Was hast du gelernt in dieser Zeit? Was braucht es, um einen guten Film zu machen?
Gute Story. Mit einer guten Story kannst du mit einfachen Mitteln einen guten Film machen. Das beste Beispiel war, glaube ich, unsere BAG-Kampagne. Die ein bisschen anrüchiger ist. Ich weiß nicht, es ist jetzt noch auf TikTok, wird es Voice-Over gebraucht, für andere Filme zu kommentieren. Und das ist einfach eine gute Story. Es ist eine gute Idee. Und das ist Key für alles. Egal, ob du Werbung machst oder Corporate-Film machst oder eben Serie machst. Eine gute Idee, wo du weißt, dass das Publikum hat, das ist der Key für mich.
Kannst du dann sagen, welche BAG-Kampagne das meinst?
Es ist die Saugen, Bohren und also jetzt weiss ich den dritten Film gar nicht mehr. Beim Ende siehst du eine junge Frau auf dem Teppich von der Grossmutter, wie sie ein Aquarium entleert, mit einem Schlauch das Wasser ansaugt. Und das Voice-Over ist eindeutig, zweideutig. Beim anderen siehst du, wie er eine Bohrmaschine bedient und das Voice-Over ist eben gleich. Und der dritte ist er Wursten, also Wurst machen. Ah ja, Wurst hätte geheißen. Jetzt kommt es wieder in den Sinn. Und das Voice-Over erzählt halt eigentlich genau, was sie machen, aber so auf eine zweideutige Art, dass man automatisch an Sex denkt. Und der Claim ist dann, an was auch immer du denkst, denk dran, Sex. Safer Sex.
Jetzt du sagst quasi, die Magic Sauce, die es braucht, um einen guten Film zu machen, ist eine gute Story. Und doch gibt es ja viel Film, viel Bewegtbild, Inhalt, die nicht so eine gute Story haben. Oder stimmt das nicht?
Ja, das stimmt mega viel. Aber die hat noch nicht so Erfolg, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es braucht natürlich nachher auch bei der Umsetzung gewisse Liebe zur Story, zum Detail und zu allem. Es braucht eine super Regie, es braucht gute Darsteller, aber ich behaupte jetzt mal, mit den einfachen Mitteln, die wir dann die Kampagne umgesetzt haben, für kaum Geld und in null Zeit, so kann man es eben auch machen. Mhm. Aber auch dort, wir haben super Regie gehabt und gute Darsteller. Also braucht es schon natürlich, aber ohne eine gute Story wird es mega schwierig, einen guten Film zu machen, finde ich. Also dann hast du wie das Skelett nicht. Dann ist
quasi das ist rückgratlos.
Ja, es ist dann einfach Mood. Und klar, es kann ein Konzept haben, wenn man ein Musikvideo anschaut, wo einfach nur Mood sind. Aber dann hast du meistens eine gute Musik, die halt Skelett bietet. Mhm. Aber wenn dann richtig Inhalt, oder sagen wir jetzt mal von den Filmen, die wir jetzt reden, die haben meistens auch eine Message und eben brauchen ein Skelett. Kunstfilme oder Musikvideo, die brauchen das nicht per se. Die können ja einfach visuell attraktiv sein. Ja.
Du hast jetzt schon ein bisschen angetönt, was du selber machst. Du bist Producerin bei Shining Film. Das ist für viele Leute da aussen ein abstrakter Begriff. Also natürlich die, die in der Produktion arbeiten, die wissen genau, was eine Producerin macht, aber nicht alle in der Branche wissen das im Detail. Darum erklär doch uns deinen Job nochmal genau, was macht eine Producerin bei einer Produktionsfirma für Film?
Muss man unterscheiden zwischen Werbung und Fiktion, aber ich habe beides kurz sagen, wie ich habe beides gemacht oder mache nicht beides. Werbung ist eine Schnittstelle zwischen Agentur, Regie, Team und Kunden. Du handelst die ganze Produktion, du bist schlussendlich verantwortlich, dass das Budget gehalten wird, dass die kreative Idee gehalten wird, dass alle Abmachungen gehalten werden, wie Timing und sonst Abmachungen, die dann noch so getroffen werden. Bei Fiktion ist es ein bisschen anders. Du bist noch viel mehr in die kreativen Prozesse involviert. Du kannst steuern, du musst natürlich schauen, dass du das Geld kannst auftreiben kannst. Du musst schauen, wie es vertrieben wird, deine Serie oder dein Film. Das ist ein bisschen anders. Es ist noch viel Filmpolitik dahinter. Es ist viel längere Prozesse. Es braucht mehr Geduld. Aber auf der anderen Seite hast du dann noch andere Inhalte, die persönlich halt auch mehr geben. Mhm. Also es ist ein bisschen anders. Aber schlussendlich bezeichnet es manchmal so ein bisschen als Mama. Du bist Ansprechperson für alle. Du musst dich um kleine und grosse Probleme kümmern und kannst aber auch dich mitfreuen mit den Erfolgen und den Zwischenschritten, die du erreichst. Und ja, ich finde es eine sehr anspruchsvolle Position. Es ist sicher auch nicht ohne Stress bewältigbar. Mhm. Es sind lange Tage, es ist aber auch sehr viel Freude und Emotionen und Energie dahinter. Und das ist etwas, was ich am meisten schätze. Die Dynamik, die die Team können entwickeln und wenn man zusammen eine Vision hat und die verfolgt und die nachher kann umsetzen und die nachher sieht, das ist für mich das Größte. Mhm. Also das ist der Grund für mich, warum wir es machen.
Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert über die Sophie, habe mit Menschen geredet, die mit dir zusammenarbeiten. Und es ist immer wieder mal ein ähnliches Stichwort gekommen. Auf der einen Seite ist immer wieder gesagt worden, die checkt das Business. Und, aber auch, dass du einen wahnsinnigen Drive hast und ja, auch eine Reisserin bist. Und das hast du jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen selber auch gesagt, dass das für dich eigentlich das Größte ist, die Sachen zusammenzubringen. Von wo kommt das?
Vielleicht, weil ich so einsam auf dem Berg bin aufgewachsen, ich weiß es nicht. Nein, ich finde es so schön mit den Freunden, weil es sind ja meistens dann auch schlussendlich auch Freunde. Und mit den Leuten, die ich jetzt bis hierher bin gekommen, sowieso, die mit denen arbeite ich seit Jahrzehnten jetzt zusammen, wo du so etwas kannst erreichen kannst. Das gibt dir auch mega viel Energie zurück. Klar, nimmt so viel, aber es gibt auch sehr viel zurück. Gerade einen Tag hat mir David gefragt, was gibt und was nimmt dir Energie. Wir sind sonst irgendwie drauf gekommen. Also jetzt
Zusammenhang. David?
Konstantin, Entschuldigung. Der Regisseur, Autor und Hauptdarsteller von Zucker. Und da haben wir ein bisschen darüber geschwätzt und ich habe ihm sehr instant gesagt, Erfolg. Oh, hast dann irgendwie, ist nachher natürlich auch um Liebe und Freunde und all das gegangen. Aber was mir wirklich viel Energie gibt, ist Erfolg. Und nicht, das heisst nicht finanzieller Erfolg. Das heisst auch nicht Erfolg vom Publikum, sondern Erfolg, dass wir die Vision zusammen so fertig bringen, wie wir es am Anfang, also wenn wir es irgendwann mal vorhatten. Und das ist, finde ich, das ist das Größte. Das gibt mir so viel zurück. Und Reisserin, ja, ich weiß es nicht. Ich kann halt auch sehr schlecht Nein sagen. Vielleicht meinen sie das damit.
Okay. Also du siehst dich selber gar nicht unbedingt als Reisserin.
Ja, ich weiß nicht. Mein Assistent sagt mir auch immer, mehr viel zu viel auf dem Tisch. Aber ja, ich finde, es kristallisiert sich immer raus, was dann schlussendlich gut ist oder für was man dann schlussendlich will, wirklich alles geben will. Und je mehr man auf dem Tisch hat, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Cooles entsteht. Und man merkt es, glaube ich, sehr schnell mal, welche Leute das mitziehen und wer den gleichen Drive hat. Drive ist auch ein super Film übrigens.
Genau. lustig, dass wir jetzt gerade bei dem landet, bei dem Stichwort. Perfekte Überleitung, weil ich finde, Jugger hat immer wieder mal so ein bisschen etwas von Drive. Also natürlich jetzt nicht
wegen dem Auto, meinst du?
Ja, wegen dem Auto, aber ich finde auch so gewisse... ja, Kulisse ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eigentlich mehr der Style, Kleidung teilweise, hat gewisse Anlehnung an Drive. Also ich habe immer schon mal gedacht, okay, die Jacke hat ein bisschen Drive-Style. Sagen wir es jetzt mal so.
Du meinst Trainerjacke von Bax?
Zum Beispiel.
Ja.
Es geht ein bisschen in die Richtung.
Ja. Also wir bedienen uns ja bei vielen verschiedenen Filmen und Drive ist sicher einer von denen, wo uns viel bedeutet. Aber es gibt noch ganz viele andere. Ich meine, Fargo ist ganz klar eine Referenz, Pulp Fiction, das Element drin, aber auch irgendwelche Police-Verfolgungsszenen oder sonst Comedies wie Lilyhammer oder so. Das sind alles immer wieder zitierte Filme, die wir uns sehr gerne auf eine Art nicht bedienen, aber die wir sehr gerne zitieren, weil sie ja die Filme uns prägen und entsprechend wir aufnehmen. Es ist halt dann so, wie ich sage, also ganz am Anfang im Schweizer Fernsehen gegenüber immer probiert zu erklären. Und dann habe ich gesagt, es ist ein Patchwork. Es ist wie ein Collage. Es ist ein... Mal Collage, habe ich glaube gesagt, nicht Patchwork. Patchwork ist zu Folklore-Zeug.
Ja, es ist wirklich lustig, so die 90er-Jahre-Indie-Blockbuster, wenn man das so nennen kann, habe ich natürlich selber auch sehr stark gefühlt. Darum, dort holt er mich voll ab mit diesen Styles. Von dem her, grosses Kompliment. Was mich wundern nimmt, ist, ihr habt auf der einen Seite eben so ein bisschen die Anlehnung an die grossen, coolen Filme aus den 90ern gemixt mit den Wallis-Kulissen. Was macht das Wallis aus? Wieso ist das, kann man das so cool darstellen?
Das Wallis ist sehr vielfältig, aber es ist vor allem der Charme der Leute. Es ist die Nähe zum Ausland. Es ist das auf eine Art ein bisschen stehenbleibende, wenn man schaut, die Architektur oder schon nur Beschriftungen, die Logos der Läden oder die Leuchtreklamen. Es sind die etwas älteren Autos als vielleicht in Zürich mit all diesen Porsches und Teslas. Es sind eben so ein bisschen versetzt auf eine Art, aber dann auch wieder mega modern. Und das ist auch das, wo, also man kann ja die Jugend nicht richtig zeitlich einordnen, weil sie haben ja Handys und sie sind ja auf TikTok und sie sind ja im Itz, aber sie sind halt gleich nicht ganz da. Oder irgendwo so ein bisschen auf der langsamen Bahn ins Itz. Und das ist halt schon der Charme, der uns so gefällt. Und wenn du schaust, Fargo, weißt, das ist ja so ländlich, im ländlichen Amerika und entsprechend hat es auch einen anderen Charme, als wenn du jetzt in New York drehst oder in Los Angeles. Und ich glaube, das ist schon das, was Wallis ausmacht. Also jetzt mal der Style-Charme. Und von den Leuten her ist es halt auch der Bugs, der Hollywood denkt und Wallis ist. Und so ein bisschen hin und her gerissen ist.
Der Mix macht den Charme aus. In dem Sinn, wieder zurück zum Thema Bewegtbild im Allgemeinen. Ich finde, das Thema Bewegtbild ist wahrscheinlich fast grösser denn je. Mit allen Plattformen, die heutzutage zur Verfügung stehen, wo du Bewegtbild ausspielen kannst. Was bedeutet das für eine Produktionsfirma wie Shining?
Also über die also jetzt mit den letzten Jahren ist ja Digitalisierung vor allem ein extremes Thema gewesen und es fährt damit an, dass man natürlich sein Produkt in 27'000 verschiedenen Formaten und Grössen muss ausspielen. Das heisst aber auch, dass man von Anfang an muss daran denken, es muss nicht nur im normalen Format funktionieren, sondern auch 9:16 oder 16:9 und dann hat man noch das und das und das und das und das. Und das musst du dann alles schon von Anfang an einplanen, weil du kannst natürlich gewisse Sachen kannst du nicht so gut erzählen, wenn es super breit ist oder super hoch. Und ein Skyscraper.
Skyscraper.
Genau. Ist aber nicht so meins, weißt du, in den Hochhäusern. Das funktioniert nicht gleich wie andere Inhalte. Du musst den Inhalt entsprechend haben, für die Formate füllen. Ja, und dann muss es natürlich auch noch outdoor funktionieren, ohne Ton, mit Musik, ohne, also ja. Mhm. Das ist ein enormer Aufwand. Und früher hast du einfach, also ich habe Postproduktion angefangen, weiß nicht, ob du das so herausgefunden hast während der Uni. Habe ich bei Ultra Images geschafft und als Post-Supervisor. Und wir haben unsere Spots noch auf Digibet also, und U-Matics rausgespielt. Und dann hast du einfach die Tapes geschickt, that's it. Und die grösste Diskussion war, ob mit oder ohne Balken. Und sonst hat es keine Diskussion wegen irgendwelchen Format. Und jetzt, wenn man nicht von Anfang an weiss, was für Format, kann es mega schief laufen, hinten raus. Dann. Also das ist sicher auf der Werbeseite mal so ein bisschen die Herausforderung. Digitalisierung für die Fiktion ist natürlich ein riesiges Schlagwort Piraterie. Ich weiss nicht, wie viel VPN und Pirate Bay und so Filme du schon geschaut hast oder unsere Zuhörer hier. Aber es ist ein Riesenthema, wo natürlich durch die ganze Piraterie auch kein Geld wieder zurückfließt zu den Herstellern und dann entsprechend auch keine Einnahmen da sind und auch nicht mehr neue Filme gemacht werden oder weniger. Und jetzt mit den neuen Video-on-Demand-Plattformen, wo die Preisstruktur relativ tief sind, wo die Eintrittshürden auch nicht mehr so gross sind, wo es auch im Alltag angekommen ist mit all den verschiedenen Streamern, regelt sich das, glaube ich, mit der Zeit relativ gut aus oder ist schon dran. Mhm. In der Schweiz ist sicher ein Thema zwischen PlaySwiss und Streamer, weil PlaySwiss hat ja einen öffentlichen Auftrag und quasi ist gratis ein Streamer. Und Schweizer Fernsehen selber mit dem normalen Fernsehen muss natürlich ankämpfen gegen all diese Streaming-Plattformen.
Ja.
Und das ist sicher im Moment das Thema, auch gerade mit Netflix, wo jetzt dann ab 2024 für uns richtig in Kraft tritt. Wie fängt der Umbruch statt? Und das wird sicher spannend, also für alle Involvierten, weil mehr Geld da ist und entsprechend mehr Möglichkeiten. Aber wie denn das alles verteilt wird, das sehen wir noch. Das ist jetzt gerade am ausdiskutiert werden, sage ich mal.
Aber zum Verstehen, also wie gross ist denn der Anteil Fiktion bei Shining im Vergleich zur Werbung? Also von wie viel Prozent reden wir da?
Also in Geld oder in Zeit oder in Umsatz? Oder?
Ja. Ich würde mal sagen, irrelevant. Also weißt, ist es 90% Werbung, 10% Fiktion? Oder ja, mit was?
Also
mit
wir
was?
Sind vier Produzenten.
Ja.
Also vier Partner, vier Produzenten. Mhm. Zwei Männer und zwei Frauen. Das ist schon brav gleichgestellt. und drei machen immer noch Werbung. Und ich bin noch so ein bisschen Anknüpfpunkt für verschiedene Kontakte, aber mache nicht mehr selber aktiv. Also okay. Produziere nicht mehr aktiv Werbung, nicht im Moment. Und ich bin in dem Sinn Fiktion.
Okay.
Also jetzt mal auf Producer-Level ist ein Viertel.
Ja.
Aber ja, ich habe das Gefühl, also für mich ist es halt mega wichtig, weil ich hätte nicht mehr können nur Werbung machen. Es ist mir, mir hat der Inhalt gefällt. Und auch können Geschichten erzählen und nicht einfach immer nach 30 Sekunden abgeschnitten werden. Ah, das ist auch noch etwas, was mit der Digitalisierung kommt. Natürlich, die Spots werden immer kürzer. Das ist schon krass. Mhm. Wir haben ja keinen Super Bowl hier, wo du irgendwie 2,5 Minuten Werbung schalten kannst. Und die Spots werden immer kürzer, immer kleiner.
Und wie fühlt sich das für dich an?
Hey, man muss einfach andere Inhalte aufbereiten. Es muss anders catchen. Es ist eine andere Art von Kommunikation. Es ist weniger filmisch. Es ist weniger Inhalt im Sinne von Story.
Mhm. Und das ist eigentlich jetzt gerade schön gesagt, weil die Story ist genau das, was es ausmacht in deinen Augen.
Mhm.
Das beißt sich ja dann extrem, oder? Das, was du jetzt gesagt hast, es muss immer kürzer sein, weniger Story, aber eigentlich ist die Story das Wichtigste.
Ja.
Wie löst ihr das Problem?
Ja, aber weißt du, wenn du schaust, zum Beispiel TikTok oder so, die Filme sind ja auch mega kurz und die haben ja auch Story. Also es funktioniert schon oft kurz.
Mhm.
Aber für mich gibt es halt zu wenig her. Also jetzt für mich persönlich als Macherin, als Produzentin, ich finde, man kann sehr gut kurze Storys erzählen. Und wir haben immer wieder Beispiele, dass auch Kunden sagen, hey, wir wollen immer noch 30 Sekunden oder 45 Sekunden Spots machen. Und wenn wir die Weihnachtskampagne anschauen, die sind ja dann auch wieder länger. Also es gibt auch im Werbebereich noch längere Formate, aber von denen gibt es meistens eben dann auch Cut-Downs auf 10 Sekunden oder sogar kürzer oder auf so. Und dann muss man halt catchy genug sein und entweder einen Key-Moment rausnehmen oder halt nur visuell gehen oder irgendetwas aufnehmen, wo dann die Leute erinnern. Oder?
Ja.
Ja, es ist ein bisschen eine andere Art von kommunizieren mit den Kunden.
Aber tut das deinem Story-Producer-Herz nicht auch ein bisschen weh, manchmal? Wenn man es so muss runtercutten, auf so
doch,
wenig Sekunden.
Natürlich, natürlich. Aber darum mache ich auch jetzt auch eine lange Sachen.
Darum bist du in die Fiktion übergegangen.
Ja, schau, es ist ja auch zustande gekommen, also das über die Webserie. Und wir haben ja mit der Swisscom, mit dem Opener Gampel und auch mit Bündner Bier eine Webserie gemacht, die ganz klar gebrandet war. Natürlich nicht in your face, sondern sehr subtil oder einfach in einen Kanal gelaufen. Und über diese langen Erzählmöglichkeiten haben wir natürlich auch Blut geleckt und gesehen, hey, wir wollen mehr, wir wollen länger, wir wollen unsere Storys erzählen, wir wollen nicht, also nicht, dass sie nicht viel triggert haben, aber wir wollen nicht Auftrags-Webserien machen, sondern wir wollen eigene machen.
Ja. Ja, weil, also da musst du mich korrigieren, das verstehst du viel besser als ich. Aber ich habe das Gefühl, die Webserien, die sind vor ein paar Jahren mega in gewesen. Und jetzt sind sie wirklich weg. Also, jetzt haben sie irgendwie keine grosse mehr. Stimmt das?
Ja, also es werden mir jetzt keine entgegenkommen. Ja.
Also die Werbewebserien, so muss man es so klar deklarieren.
Mhm. Man kann mir jetzt gerade keine erinnern.
Das war ein bisschen ein Trend gewesen, oder?
Ja, kann man so sagen. Ich weiß auch nicht, ob ja, vielleicht haben sie den Kanal auch nicht so richtig oder ich weiß nicht.
Mhm.
Also die Frage, warum es jetzt nicht mehr gibt, kann ich gerade nicht so beantworten. Da müsste mir etwas überlegen.
Ja. Andere Frage, wenn ich...
Nein, ich weiß es, glaube ich.
Sorry, ja.
Ich glaube einfach auch, dass, also ich sage jetzt Konsumenten, aber das sind eigentlich auch Rezipienten, sehr stark darauf schauen, von wem, wer ist der Absender. Und es dann halt entsprechend schwierig ist, wahrscheinlich Inhalt an einen Markt zu knüpfen. Da musst du, glaube ich, schon sehr cool daherkommen. Oder sehr authentisch, dass es nachher eine größere Zuschauerschaft anspricht als die Bestehenden und die Bestehenden nicht verärgert oder irgendwie abschreckt. Es braucht dann schon ein gewisses Feingefühl oder einfach die richtigen Kunden, die das können. Es gibt ja schon Brands, die regelmässig auch Formate rausholen, weißt du, wie Red Bull.
Mm.
Aber dann ist ja ganz klar, auch im Sinn vom Image vom Brand.
Genau. Also ganz konkret, wenn zum Beispiel Swisscom so eine Webserie macht, dann ist das einmal lustig, aber wenn du das über eine lange Zeit machen willst, dann verlierst du wie so ein bisschen an, ich sag's mal, Absender-Glaubwürdigkeit. Außer das ist wirklich einfach eine Webserie, die alle mega cool finden. Und das passt dann vielleicht teils nicht ganz zum Image. Hingegen bei Red Bull, sie haben halt vor allem die Extremsport-Inhalte, die einfach die Leute dann wirklich cool finden, oder?
Ja, bis Swisscom, also sie haben ja mehrere Serien gemacht mit uns zwei und dann hat es ja noch Clash gegeben, wo sie so Leute gegeneinander antreten lassen haben. Wir haben eigentlich alle Konzepte vom Grund auf her eigentlich cool gedacht. Und ich weiß nicht genau, warum sie aufgehört haben.
Vielleicht hat es zu viel gekostet.
Ja, vielleicht.
Und dann erreicht man mit den TikTok-Videos von 2 Sekunden vielleicht schlussendlich fast gleich viel.
Ja, kann sein.
Und das bringt mich gerade wieder zu der Frage, die ich vorher schon stellen wollte. Wenn ich den Produktionsmarkt anschaue, von diesen grossen Produktionen, wenn ich jetzt auch zum Beispiel einen Marktpreis anschaue, wie zum Beispiel der Edi das macht, wo die Preise verteilen an Produktionsfirmen, dann kommen immer wieder so ein bisschen die üblichen Verdächtigen auf. Da gibt es also ein paar Produktionen in der Schweiz, die da ziemlich federführend sind. Ich tue jetzt nicht alle aufzählen, ich bin so etwa von ungefähr so 5 bis 8 gekommen, irgendwo dort drin.
Das ist schon viel.
Das ist schon viel. Sagen wir mal, 4 bis 5, vielleicht ist es fast ein bisschen realistischer gesagt, sind die Bekannten, oder wie zum Beispiel Shining natürlich, Stories und natürlich noch 2, 3 andere. Wieso ist das so?
Also in Zürich, es ist ja sehr Zürich-orientiert, ob schon ja. In der Weltschweiz so Produktionen gibt. Und in Bern natürlich und in anderen Regionen wie Basel hat es auch. Leute, die Film machen. In Zürich ist halt gar nicht die Möglichkeit, dass es viel mehr als 4, 5 wirklich grosse Produktionen gibt. Für das ist der Markt wirklich zu klein.
Mhm.
Aber ich finde es auch mega cool. Gibt es junge, kleinere, die mutigere Sachen machen können, zum Teil auch Wir werden häufig auch gefragt für relativ klassische Sachen, weil wir haben ein gewisses Portfolio, wir haben ein Image, das wir solid und gut arbeiten können. Und das ist auch der Eddie, das ist ein Craft Award. Das heisst, es wird ausgezeichnet, wie gut ist ein Film. Es sollte eigentlich nicht die Idee bewertet werden, oder nicht um, sondern vor allem, wie es gemacht
Produktionsart.
Ist. Ja. Ja, aber es geht natürlich Hand in Hand und es ist mega schwierig, das zu trennen. Der ADC ist ja mehr dann für die Idee, für die kreative Seite, wobei es auch dort Hand in Hand geht. Ja, aber ich meine, wir haben zum Beispiel ein Ding, wir können ja fresh und günstig und klein produzieren. Und das Image haben wir jetzt, glaube ich, langsam auch. Und es war eine Zeit lang so, gewesen, dass wir einfach so ein bisschen als gestandene Produktionsjahr angeschaut wurde. Aber wir können ja anders und wir haben alles mögliche an Regisseur und Talent im Pool. Und genauso Eddie-Auszeichnungen helfen nachher junge Kreative oder Regisseure auch zu zeigen. Und auch zu zeigen, dass man vielleicht auch nicht nur die klassischen Spots kann. Stories hat ein bisschen andere Schiene. Die machen auch sehr solide Arbeit, finde ich, immer. Also kann man nie etwas sagen. Und dann gibt es noch eben so ein bisschen die Jüngeren, die auch super Arbeit machen und die ich finde, ihren Platz auch verdient haben. Und wir auch gerne wie die Zusammenschaft. Also, das ist vielleicht etwas, wo die Werbeproduzenten so ein bisschen unterscheidet von den Fiktionalen. Ich habe das Gefühl, in der Werbung ist noch viel mehr so ein bisschen das Gegeneinander. Und beim Eddie kommt man zwar zusammen und wir feiern sich, aber es ist schon sehr viel. Oh, jetzt hat er gewonnen, jetzt hat die gewonnen. Also, in Fiktion ist das vielleicht auch ein bisschen so, aber mir hilft sich irgendwie viel mehr und wir kämpfen viel mehr auch zusammen für gleiche Anliegen oder gleiche Bedürfnisse. Ja, das ist ein bisschen der Unterschied, den ich jetzt spüre. Ich bin ja relativ frisch in Fiktion, aber das schätze ich auch sehr, den Austausch.
Kann man vorstellen. Es sind wahrscheinlich auch viel grössere Sätze, oder? Bei der Fiktion?
Ja, nicht unbedingt. Das sind längere Sätze natürlich. Je nachdem hast du auf einem Werbefilm genauso grosse Crew.
Ja.
Wenn nicht sogar noch grösser, weil du technisch noch viel mehr kannst spielen und in kürzester Zeit alles musst herknallen.
Ja, das stimmt. Also vielleicht noch mal kurz zum Eddie. Wenn ich angeschaut habe, die Preise, die ihr jetzt... Ihr habt zweimal Gold geholt. Wenn ich den Kispi-Film anschaue, habe ich nicht das Gefühl gehabt, das war eine kleine, kurze Produktion gewesen. Also die ihr gewonnen habt, war wirklich eine riesige Produktion gewesen. Absolut geile Produktion, wirklich.
Danke, gib's weiter.
Ja. Ist wirklich ein Film, den ich schaue und finde einfach so, wow, der ist richtig, richtig gut
gemacht.
Geht
unter die Haut.
Genau, geht unter die Haut. Und ja, aber es entspricht nicht mehr 100% dem, was sonst der Markt auch überall will. Es gibt Kunden, die das wollen, wie zum Beispiel das Kispi, und es geht unter die Haut. Und gerade diese Geschichte, finde ich auch, muss man so erzählen. Und aber eben, es wird am Eddie dann auch so einen Preis für das vergeben? Oder? Also, muss man klar auch sagen. Oder? Das ist dann nicht, ja, Shining hat etwas Kleines gemacht für ein kleines Budget, sondern für das gewinnt man dann Gold, oder?
Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage von Konkurrenz, oder was in diesem Jahr sonst noch eingereicht wird oder gemacht wird. Also, wir haben auch schon super Sachen gemacht und das ist dann ein bisschen untergegangen, weil es halt andere Filme mehr gab. Aber zurück zum Spiel, ich finde ihn grossartig und er hat... Er berührt einem so fest und das ist doch genau das, was eben Film kann, die Kombination von Bild, Story und Ton. Und Musik muss man eben wirklich auch nicht unterschätzen. Auch nicht bei Joker übrigens. Ich meine, das ist auch bei allen Filmproduktionen. Musik und Audio macht so viel aus. Also die meisten sagen die Hälfte. Und David Bowie auch mit Sound und Vision. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ja, ich finde es grossartig. Ich finde, meine Produzentenpartner, die den Film gemacht haben, während Covid und mega viel Hassel gehabt, weil im Spital drehen mit Kindern, in diesen schwierigen Situationen. Es war wirklich nicht ohne gewesen und ich habe riesen Respekt und finde den Film wirklich... Also, hat gut verdient.
Genau, also geht auf shining.ch. Er ist, glaube ich, gerade zuvorderst auf der Hero-Page ist er drauf. Schaut ihn an, ist wirklich sehr empfehlenswert. Wie viele Leute arbeiten bei Shining?
Oh, im Moment müsste ich mich, jetzt sind wir glaube ich etwa 20. Nicht alle 100% natürlich. Gewisse Angestellte teilen wir so. Wir haben 3 Firmen bei uns in den Offices. Mhm. Aber ja, es wuselt und rebelt. Mhm. Und es ist toll, weil wir sind alle auch verschieden. Ich habe das Gefühl, wirklich mega verschiedene Leute mit Hintergründen und anderen Bedürfnissen und allem Möglichen. Und gleich oder gerade darum funktioniert es mega gut.
Genau, sehr viele kreative Leute, Leute, die können produzieren, die das Handwerk vom Film verstehen. Wie kann ich mir das verstehen? Hat man da so eine klassische Führungsstruktur oder so klassische Ablaufprozess, wie das in anderen Firmen so gehandelt wird? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Hierarchie ist eigentlich relativ flach, aber trotzdem sind wir natürlich die Chefin. Und wir hören auch auf die Leute. Wir haben zum Beispiel unsere Postproduktion massiv aufgebaut, aufgestockt. Es ist quasi eine eigene Unit geworden jetzt.
Wieso?
Weil wir auch viel haben müssen in-house können lösen. Das hat eben auch mit der Digitalisierung zu tun. Mhm. Also man kann auch mit den heutigen Möglichkeiten und den richtigen Leuten viel selber lösen. Mhm. Es ist auch sehr ein Wellenbusiness. Halt. Manchmal hat man mega viel zu tun und dann hat man wieder weniger zu tun. Aber man muss das ein bisschen abwägen. Wann holt man Freelancerinnen? Wann probiert man es selber zu lösen? Und das ist in unserem Business natürlich auch so. Für jedes Projekt holen wir so viele Freelancer dazu und blasen es auf und dann sind die wieder weg. Und dann ist wieder die nächste Produktion, sind wieder mehr Leute da und dann sind die wieder weg. Und bei Fiktion ist es so, dass wir das auch so haben. Und mit dem Writers Room und so haben wir immer auch viele Leute im Haus. Aber das geht halt dann über eine längere Zeit. Mhm. Also es ist dann schon mehr Family als jetzt die anderen Freelancer, die man immer wieder dazu holt oder nicht. Wobei das so viele Permalancer sind. Also wir arbeiten immer wieder mit den gleichen, weil die natürlich unsere Strukturen kennen. Sei es Ablage oder wo findet man was und welche Auto hat man und welche Versicherungen und wer ist jetzt Buchhalter schon wieder und wie bekomme ich eine E-Mail-Adresse? Also es ist dann halt auch das Zeug, was man so braucht während der Produktion.
Mhm. Jetzt, das tönt alles relativ einfach verständlich. Also es ist natürlich, wie gesagt, es ist ein Bienenstock. Das ist wie so eine, auf die einen Seite chaotisch und auf die andere Seite sehr klar geregelt.
Es ist vielmals, es ist sehr hierarchisch, immer.
Genau. Mhm. Film hat auch klar Hierarchien, auch am Set gibt es ganz klare Hierarchien.
Sonst funktioniert es nicht.
Sonst funktioniert es nicht. Und es gibt gewisse Jobs, die einfach ganz klar definiert sind, das machst du, das macht niemand anders.
Genau.
Und gleich muss ich mich fragen, was sind die Schlüssel-Erfolgsfaktoren? Wie kann man so erfolgreich sein wie jetzt Shining? Shining gibt es etwas um die 15 Jahre, oder so Handgelenk mal Pi. Ihr seid eben in diesen Top 5. Was braucht es, um nachhaltigen Erfolg zu haben?
Ich glaube, man muss eigen sein, man muss sich selber treu bleiben, man muss ehrlich sein und den Spass dabei nicht vergessen. So bin ich und so sind meine Partner auch. Und klar, wir sind auch ehrgeizig, wir wollen auch gute Arbeit machen, aber wir haben auch ein Feuer für den Film, das braucht so Passion. Und aber ich glaube, wir haben auch den gleichen Grundwert, wie dass wir sind als Familienleute, wir arbeiten gerne mit Freunden zusammen, mit guten Leuten, wir sind ehrlich. Ich glaube, das ist schon etwas, was mega wichtig ist. Mhm. Und ich bin auch straight aus. Also ich bin auch die schlechteste Schauspielerin. Darum bin ich auch nicht vor der Kamera. Weil mich siehst du immer an. Mich siehst du auch, wenn ich happy bin. Mich siehst du auch, wenn ich gestresst bin. Mich siehst du auch, wenn mir etwas nicht passt. Mhm. Ich kann das auch schlecht.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon für das Gegenüber auch wichtig, dass das Gegenüber weiss, hey, das ist no bullshit. Mhm. Das ist so, wie es ist. Das ist vielleicht auch, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen. Und
wo bist du aufgewachsen?
Im Berner Oberland, einem kleinen Bauerndorf.
Genau, also ich habe herausgefunden im Berner Oberland, aber ich weiß nicht, in welchem Dorf.
Heilige Schwendi.
Okay.
Das ist kein Fluchwort.
Heilige Schwendi, das kenne ich nicht. Wo ist das genau?
Das ist oben an Thun.
Okay, schön. Ja, ich finde, wenn du mir sagst, das sind deine wichtigen... Das sind die wichtigen Schlüsselfaktoren. Man muss den Film gerne haben, man muss straight sein, man muss ehrlich sein. Ich kenne viele Firmen, die das auch sind, die auch gerne Filme haben, die straight sind etc. Aber das kann es ja noch nicht sein, weil das, ihr müsst irgendetwas mehr haben als die. Also irgendwie muss schon noch mal etwas rum sein. Sind ihr mehr, sind ihr bessere Netzwerker oder...
Ja, also das können wir schon auch gut.
Magic Sauce.
Das ist schwierig. Ich wollte dir nur noch schnell sagen, also nicht nur ich komme aus Heiligenschwendi oder ehemalige NASA-Forschungsleiter, der Thomas zur Buche, kommt aus Heiligenschwendi.
Das heisst, in dem Fall ist es vielleicht das Wasser, das man in Heiligenschwendi
trinkt? Nein, ich glaube, die Nähe zu den Sternen.
Ah, okay.
Es gibt übrigens auch einen super Podcast mit ihm.
Okay.
Mega gut.
Gut. Also er ist ja...
zurückgetreten.
Genau, er war relativ lange jetzt noch bei der NASA. Ja. Ich habe auch schon Interviews mit ihm gehört.
Ja.
Okay, cool. Habe ich nicht gewusst.
Ja. Ja, noch zu den Sternen. Ich weiß es nicht. Schau, ich tue mich nicht gern. Ich bin nicht jemand, der sich irgendwie gerne auf die Schulter klopft. Ich schaue auch gerne lieber auf das nächste Projekt führen, als ruhe ich mich lange jetzt aus auf irgendetwas. Und ich bin mega stolz auf meine Partner bei Shining, aber ich bin auch stolz auf mein Team. Natürlich, aber wegen dem jetzt irgendwie die anderen bashen oder ich sage, schau, das mache ich besser als die, das mache ich nicht und das kann ich auch gar nicht. Ich bin sicher, die machen alle ihren Job auch super. Ich kann es wie nicht...
Aber vielleicht verstehst du das Business schon noch ein bisschen besser als andere.
Ja, einfach,
was man so hört.
Ich weiß es nicht, einfach intuitiv vielleicht.
Genau.
Ich habe noch nie gross geplant, weißt, ich habe das auch nicht geplant. Ich folge meinem Bauch und wenn sich etwas richtig anfühlt, dann mache ich es. Wenn ich jemandem vertraue oder denke, hey, der ist kreativ gut, dann mache ich es. Wenn ich jemanden kennenlerne und irgendwie spüre, hey, der hat den Funken. Und sorry, wenn ich immer nur das sage, ich bin nicht so gender, ich tue nicht gendern.
Das ist ein sehr spannendes Thema, können wir auch noch darüber reden. Genau.
Können wir, ja. Dann finde ich, hey, ich unterstütze die Person auch gerne oder ich arbeite auch gerne mit dir zusammen oder lass uns das machen. Ja, was soll ich sagen?
Aber hilft?
Ich weiß es, glaube ich.
Okay.
Ich vertraue auch gerne, aber die Leute können auch mir vertrauen.
Ja.
Ich glaube, das ist schon auch wichtig.
Das, was du sagst, das lieferst?
Ja, ich setze immer alles dran, dass es funktioniert.
Ich arbeite auch, logischerweise, in einer Agentur, wie die Zuhörer das wissen. Und wir haben sehr viele Frauen. Wir haben einen höheren Frauenanteil als Männer. Wir finden weniger gute Männer als Frauen. Das heisst, bei uns ist Gender nicht so das Thema. Wie soll ich sagen? Wir schauen vor allem auf die Skills. Aber wenn ich mit Menschen rede, die schon etwas länger in der Branche sind, auch in der Produktionsbranche, dann hört man tatsächlich, dass Frauen ein bisschen dünner gewesen sind damals. Es hat ein bisschen weniger Frauen gehabt. Und du bist eigentlich ein mega erfolgreiches Beispiel, dass man eben als Frau sehr erfolgreich kann sein in dieser Branche. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Also gerade auf Producer-Level gibt es sehr viele Frauen, finde ich, die auch super erfolgreich sind. Und wenn man in Werbung schaut, ich meine, Pumpkin wird von Frauen geführt, Rosa und Co. wird von Frauen geführt, da muss ich mega Respekt haben. Es gibt bei Rocket eine Frau an der Spitze, bei Stories jetzt neuerdings auch eine Frau in der Geschäftsleitung. Es gibt überall, auch bei den anderen Produktionen, also nicht überall, aber bei vielen Frauen, die in Leitung sind, wo es natürlich schwieriger ist, Frauen zu finden, ist bei den körperlich anstrengenden Berufen, bei den Technikerberufen. Ja. Das fängt bei Kamera an, was jetzt aber ein paar junge Superkamerafrauen gibt. Dann natürlich Licht, das ist körperlich mega anstrengend. Grip, also die ganzen, die die Maschinen bewegen, Dollys bewegen, Kräne müssen können operieren. Habe ich nur eine Frau gekannt, die hat nachher aufgehört, ist in die Ausstattung gewechselt. Ausstattung ist auch nicht ohne, so, also gerade wenn es Richtung Baubühne geht, wobei es gibt auch ein paar Schreiner, die man immer wieder dazu holt. Dann gibt es natürlich die klassischen Frauen, Klischee, Berufe, Hair, Make-up, Styling, respektive Kostüm. wo mehr Teils von Frauen besetzt sind, wo ich mir auch wünsche, dass es mehr Männer gibt. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen klassischer aufgeteilt, aber eben auch körperlich bedingt.
Mhm. Ja,
aber ich wünsche mir schon auch, es gibt auch Beleuchterinnen und Chefbeleuchterinnen, nicht so viel, die gut sind. Wir müssen vielleicht schauen, was kann man machen kann, um mehr Frauen zu motivieren oder wie kann man sie körperlich entlasten.
Ja,
ja, das ist sowieso ein Riesenthema im Moment. Wir haben einen allgemeinen Mangel an Crewleuten. Das ist crazy. Und wenn wir uns nächsten Sommer anschauen, wie alle drehen wollen, das ist Wahnsinn.
Ja.
Also wenn irgendjemand von euch da draußen möchte auf eine Crew-Seite wechseln, gerne melden. Egal ob jetzt Produktionsleitung, Aufnahmeleitung oder irgendetwas. Es wirklich spielt fast keine Rolle.
Gut, meldet euch bei der Sophie von Shining. Sicher sehr eine coole Erfahrung, dort einzusteigen. Jetzt, du hast vorher schon gesagt, du bist ein Mensch, der vorausschaut.
Mhm.
Und nicht unbedingt zurückschaut.
Nie, praktisch.
Schaust schon auf Produktion von der dritten Staffel von Joker?
Dritte und vierte.
Dritte und vierte?
Aber bist
du. Das heisst, ihr dreht jetzt im April für den Release dann im?
Im Winter wieder.
Im Winter, okay. Also im gleichen Jahr produzieren, wie es
rauskommt. Ja, es ist crazy.
Ja, das ist crazy.
Und alle anderen.
Ja.
Ja. Es ist crazy, aber ja, wir haben es jetzt probiert, also wir drehen jetzt zwei Staffeln zusammen, weil wir nicht mehr weil so parallel müssen arbeiten, wie wir das jetzt auf der ersten und zweiten Staffel gemacht haben.
Mhm.
Weil das ist wirklich dann, das ist Kamikaze gewesen.
Ja.
Vor allem auch für den David. Es ist nicht mehr gesund gewesen. Weil er involviert war ins Schreiben, ins Vorbereiten vom Drei oder im Drei und in Postproduktion und auf allen möglichen Baustellen. Er hat es mega gut gemacht und wie alles, was er macht es wirklich mega, mega sehr pflichtbewusst und gut und sehr anspruchsvoll und detailverliebt, wie er ist. Darum tun wir jetzt zwei Staffeln zusammendrehen, damit wir das ein bisschen streamlinen können.
Mhm. Wenn jetzt doch noch mal ganz kurz zurückschaust auf die ersten Produktionen von Joker, gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du anders machen?
Ja, es war jede Staffel ein Learning, natürlich. Also so zurückschauen tue ich schon, mhm. Aber das ist ein automatischer Prozess. Es ist nicht so, ja, dass ich dann irgendetwas im Nachtrauer oder so. Das ist,
Und das wäre, was gibt es zum Beispiel etwas, wo du sagst, das würdest du auch inhaltlich anders machen? Weißt du, einen Charakter anders darstellen? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich anders gemacht? Weil alle vier nur die Serie ab, es kann doch nicht sein, dass alles nur gut ist.
Ja, also weißt du, wenn ich zurückdenke, wo die Bücher mal waren, wo sie nachher sie gesehen, wo wir es umgesetzt haben. Wir haben natürlich schon noch ein paar andere Ideen gehabt, die ich leider aus Budgetgründen streichen musste. Ja. Und wenn man, also es ist ja eh der Traum von allen Filmen machen, dass du eine Idee hast oder ein Skript hast und dann irgendjemand hast, der sagt, hey, mach das einfach
weiss, mal. Genau so.
Ist gleich, was es kostet, geht. Ja, das teilen Sachen traue ich dort schon nachher. Aber schau, wir haben das Beste und sicher jeden Rappen bis zum Geld nicht mehr ausgequetscht für die Produktion. Und von dem her haben wir alles richtig gemacht, aber ja, der Prozess ist nicht, also es war auch unsere erste Serie gewesen, und der Prozess hat man jetzt wirklich können besser machen und probieren wir jetzt so besser zu machen. Und wir haben viel wieder müssen zurück und wenn wir etwas müssen streichen, hat man dann müssen wieder anpassen und diesen Prozess probieren wir jetzt zu verbessern.
Mhm. Und welches ist dein Lieblingscharakter?
Oh. Also ist klar, natürlich der Bugs.
Logisch.
Aber ich muss auch sagen, der kleine Mike ist mir mega ans Herz gewachsen.
Ja.
Und der ist super. Und der Pirmin natürlich auch.
Ja.
Aber Annette auch.
Mit mega vielen
Regina auch.
Detail ist auf die Charaktere eingeschafft worden, wirklich mega schön.
Hey, weißt du, wenn du siehst, wie committed die Laiendarsteller sind und wie vorbereitet und wie viel Freude sie haben und wie herzig dass sie sind. Immer der Polizeichef hat diese Apero-Sachen als Set gebracht, ob schon gar nicht im Drehen war. Und es sind so die kleinen Gesten und wir treffen uns auch jetzt mit gewissen Darstellern in Freizeit und ich bekomme immer wieder SMS von Mutter vom kleinen Buben und sie fragen, wenn es weitergeht. Es ist so ein riesen viel Liebe da Es ist mega schön. Ja. Wirklich mega schön.
Aber ich glaube auch, das ist wirklich etwas mega Spezielles, was ich da spezifisch durfte feststellen, dass also der Bax hat mal in einem Interview gesagt, weil das Laienschauspieler sind, gibt es so eine gewisse Magic, es gibt so etwas Spezielles. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die meisten Regisseure würden sagen. Viele Regisseure würden sagen, ja, es braucht einen professionellen Schauspieler, dass ich genau das umsetzen kann, was ich mir vorstelle. Also er muss schon sehr ein grosses Talent haben, die Leute einerseits zu finden, aber andererseits auch dann richtig einzusetzen. Weil das kann schon nicht einfach jeder Regisseur. Das wäre zu einfach, oder?
Ich weiß nicht, ob das... Also natürlich, ja, es ist... Ich kann nicht über andere urteilen, aber wir machen viele Typencasting. Das heisst, wir schauen, wie ist die Figur im Film und dann suchen wir möglichst ähnliche im Real Life. Und je nachdem, wie viel die dann muss spielen, kommt es mehr aufs Aussehen drauf an oder mehr auf den Charakter oder aufs Auftreten. Aber manchmal haben wir auch Leute gecastet für eine andere Rolle und sie dann plötzlich gesehen, hey, nein, der passt viel besser in diese Rolle. Ja, okay. Und... so, also, aber wir proben natürlich auch viel, weißt, und wir schauen auch im Edit, dass es für sie aufgeht. Wenn es lange Monologe sind für den Darsteller, ist das dann auch schwierig. Und das wäre dann für einen Profi zum Beispiel wieder nicht so ein Ding. Und dann kannst du dich auch auf andere Sachen konzentrieren, also jetzt auf den Monolog oder Dialog.
Ja.
Dann kannst du nachher auch viel mehr noch ausmachen im Acting, im Komposition vom Bild und so. Aber ja, es hat sicher seinen eigenen Charme.
Mhm.
Und abgesehen davon gibt es ja gar nicht so viele Schauspieler, die alle so Deutsch reden.
Ja, das stimmt. Das wäre schwierig, alle die zu finden sonst. Gibt es dann auch solche Charaktere, die ihr ausstreichen müssen? Wo du gemerkt hast, die funktionieren gar nicht?
So, jetzt spoilern, wer stirbt.
Oh!
Nein.
Wer stirbt?
Nein. Mache ich nicht. Sorry, jetzt habe ich da gesagt.
Nein, das kannst du nicht.
Ich muss sagen, wir haben gewisse müssen im Vorfeld schon zusammenlegen, gewisse Figuren, einfach weil es zu viel Darsteller waren oder zu kompliziert geworden. Aber jetzt so im Ensemble passt das mega gut.
Mm.
Und wenn eine Figur stirbt, ist man immer inhaltlich motiviert.
Genau, es ist ja «Kill Your Darlings».
Ja, genau. Machen wir auch weiterhin.
Genau. Sehr gut. Sehr diplomatisch darauf reagiert. Von der Sophie.
Schon so ein Geheimrezept.
Genau, also sie ist eine gute Diplomatin. Das lernt man, glaube ich, im Berner Oberland. Ja, das ist sicher ein sehr wichtiger Aspekt zum Erfolg haben. Unter anderem. Was denkst du, wie verändert sich euer Markt in den nächsten Jahren? Was kommt so von euch zu? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das wird viel besser oder auf das müssen wir ein bisschen aufpassen?
Ich hoffe, dass, also jetzt auf Fiktion bezogen,
mhm.
Aber auch Werbung eigentlich. Ich hoffe, dass durch die Öffnung, das Streamen gegenüber die Qualität von der Schweizer Produktion auf einem internationalen Level mehr konkurrenzfähig ist. Oder wird, besser gesagt. Weil ich habe zum Beispiel auch nie den Anspruch gehabt, mit anderen Schweizer Produktionen verglichen werden. Ich habe immer den Anspruch gehabt, mit denen Filme oder Serien verglichen zu werden, die ich gut finde und die ich gerne schaue. Nicht, dass ich, ja. Auf jeden Fall finde ich, das muss sich noch ein bisschen ändern oder sehr viel ändern. Es hat sicher auch damit zu tun, dass der Schweizer Film nicht so ein gutes Image hat. Also das haben wir ja.
Wieso eigentlich nicht?
Ja, das fragen wir so. Nein, es braucht einfach mehr gute Produktion. Ich glaube, im Ansehen von der Öffentlichkeit sind halt häufig so ein bisschen entweder die erfolgreichen Produktionen im Kino, also erfolgreich in der Schweiz im Kino, das ist ja gleich nur ein paar tausend Zuschauer.
Mhm.
Aber die Schweizer Fernsehproduktionen, die erfolgreich sind, müssen ja ein breites Publikum abdecken und sind entsprechend auch viel weniger edgy, vielleicht wie Pulp Fiction oder Fargo oder so, wo natürlich auf ein gewisses internationales Publikum viel mehr Zuschauer können ansprechen. Aber es zeigt natürlich auch von einem gewissen Angepasstheit an einen guten, wie sagt man, Kompromiss.
Mhm.
Und Kompromisse sind für mich aber meistens
nicht gut.
Nicht kreativ spannend.
Also im
mal.
Film keinen Kompromiss machen?
Nein, ich finde, da muss man eine klare Vision haben. Und klar wissen, was einem entspricht. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Und im Weltschweiz gibt es ja auch viele gute Produktionen, die mehr nach Frankreich ausgerichtet sind. Aber auf die Werbung bezogen finde ich auch, dass man darf gerne ein bisschen mutiger denken. Und das ist auch ein bisschen, also es klingt ein bisschen doof, das ist der gleiche Appell wie seit Jahrzehnten, vor allem an Kunden, nicht zu anpasst sein und nicht irgendwie das Gefühl haben, nur weil man jetzt etwas frecher oder mutiger oder eigener erzählt, verärgert man den Kunden. Das, ich meine, vor allem in Holland oder England oder im Norden ist ja immer wieder bewiesen worden, dass es eben genau nicht so ist, dass man kann etwas wagen und funny sein oder edgy sein und eben Erfolg hat durch das, weil man dann eben sein Image schon ein bisschen klarer zeichnet. Ja, und ich glaube auch, dass die Schweizer das begreifen.
Gibt es denn, wenn jetzt schon sagst, es braucht mehr neue, junge Produktionen, die das besser machen oder vielleicht auch für die Zukunft, dann könnt mehr mitwirken. Gibt es eine Produktion, wo du sagst, auf die müssen wir aufpassen, die wird gut?
Ja, wir haben sogar bei uns Farbfilme.
Okay.
Die sind sicher mega, mega fresh, die haben ihren eigenen Style, die haben ihren eigenen Wert, die haben ihre eigene Vision. Also sie machen das super. Aber ich finde auch, dass, wie ich dir auch schon gesagt habe, wir können auch für kleine Budget und mit der richtigen Wahl von Regie und Kreativen können wir das auch.
Mhm.
Aber ich finde, die Jungs sind leider, ja, vielleicht sage ich nur Jungs, von Farbfilmen können das wirklich mega gut.
Ja.
Darum haben wir es auch bei uns.
Ja, weil ich finde, dass das, was du vorher gesagt hast, da stimme ich dir zu 100% zu. Was mir auffällt, ist vor allem die skandinavischen Länder, also zum Beispiel Schweden, die nur ein bisschen grösser ist als die Schweiz, ein paar Millionen mehr Einwohner. Und es hat also nichts mit der Grösse von März zu tun.
Nein.
Die machen Top-Filme,
die
auch immer weltweiten Erfolg feiern.
Also, das seit Jahrzehnten.
Genau, und seit Jahrzehnten. Ja. Also es ist möglich.
Ja, ich finde schon.
Und teilweise machen es auch Film auf Schwedisch. Mhm. Also es hat nicht einmal mit der Sprache zu tun, oder?
Nein. Ja, und wir haben auch Serien aus dem Norden, die wir gerne schauen. Also es ist schon auch auf dem fiktionalen Level viele nordische Produktionen, die mega gut sind. Ja, vielleicht hat es halt ein bisschen mit dem Charakter von der Schweiz zu tun.
Mhm.
Anpasst sein, nicht wollen anecken, nicht wollen rausstechen, brav sein.
Zu brav sein.
Ja, neutral sein. Weißt, also ich glaube, es hat schon ein bisschen damit zu tun, dass man nicht so bold ist.
Mhm. Du hast schon einmal erwähnt, dass du dich von gewissen Sachen positiv beeinflussen lassen hast. Also hast du können mitnehmen, Film aus den 90er, auch Regisseure etc. Von welcher Person oder vielleicht auch von anderen Einflüssen, vielleicht war es auch das Buch gewesen, hast du am meisten mitgenommen auf deinem Weg bis jetzt, in deiner Karriere?
Also im Zusammenarbeiten oder mehr Inspiration?
Das darfst du ganz selber entscheiden. Aber ich habe es jetzt mehr so als Inspiration gemeint, aber wäre auch mega spannend Zusammenarbeit, wäre auch sehr interessant zu hören.
Also vielleicht mal dort angefangen, das ist mega einfach, weil David und ich arbeiten jetzt seit etwa 10 Jahren zusammen und viele von den Entwicklungsschritten, die wir zusammen durchgemacht haben, habe ich auch nur mit ihm können machen. Ich glaube nicht, dass ich es mit jemand anderem so hätte können machen. Und auch die Visionen, die wir teilen und natürlich nicht immer alles gleich, aber sehr viel, wo wir halt die gleichen Ideen lustig finden. Und, und ich habe einen riesen Respekt vor seiner Kreativität. Und, ja, das ist sicher auf der Zusammenarbeitsebene. Mhm. Natürlich gibt es noch ganz viele andere ringsherum, die ich auch sehr schätze und die ich auch gerne auf dem Weg habe. Also, das ist der Kameramann zum Beispiel, der Raphael Kistler, den ich auch seit Ewigkeiten kennen und schätzen für seine visuelle Sprache. Ja, und da gibt es noch ganz viele andere, die auch dabei sind. Und also Rückhalt, sonst gibt mir natürlich auch meine Sohn mega viel. Ob schon nicht auf einer inhaltlichen Ebene, sondern einfach auf einer emotionalen, was mir auch mega wichtig ist, weil er holt mich mega ab. Dann Inspirationen. Ich lasse mich so querbeet inspirieren. Das fängt bei Mode an. Ich bin mega musikaffin. Ich habe Street-Art, Kultur auch gerne. Schon immer Bilder, Fotos mega gerne gehabt, aber natürlich auch Film. Ich komme viel zu wenig zum Schauen, aber es ist auch breit und ich würde jetzt weniger an einer Person aufknüpfen. Aber von den Filmemachern schon, Coen Brothers, Tarantino, aber eben auch neuere Sachen wie The White Lotus, bin ich jetzt die zweite Staffel am Schauen, die ich mega feiere. Und das ist auch unser Humor, das ist auch unser Style, das ist das Überzeichnen, das macht Spass. Ja, und es gibt ganz viel auch in meinem Umfeld Freunde und Künstler, die ich mega schätze, die ich auch cool finde, was sie machen. Egal, ob es jetzt Musik ist oder Mode. Oder
also lässt du dich von allen Seiten ein bisschen inspirieren?
Ja, ja, sehr gerne, aber auch. Ich wünsche mir auch zum Geburtstag, dass wir die Leute Playlists machen. Geil. Und das finde ich so cool. Egal wie alt du bist oder woher du kommst, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack oder ein eigenes Bild von was ich cool finde. Und die Playlist, das finde ich, das ist für mich zum Beispiel auch etwas, was ich mega schätze.
Also Sound-Playlists?
Ja, genau. Ja. Ja, und mit anderen tausche ich mich auch immer wieder aus. Egal, schicken mir ein Bild oder auch Filmtipps und so. Den Austausch schätze ich mehr. Und finde ich auch cool, wenn man das unter den Kreativen machen kann. Und die Wertschätzung füreinander zeigen kann. Das finde ich auch cool. Ja.
Ja, es verbindet auch, oder?
Ja, auch fest.
Ja, ich finde auch.
Und das Gespräch darüber, was man gut findet oder wie man damit umgeht, finde ich auch mega cool. Und ja, was ich zum Beispiel auch super finde, ist, wenn es medienübergreifend nachher so einen Austausch fast wie geht. Weißt du, wie eben, dass gewisse Songs durch Serien oder durch TikTok wieder aufkommen oder dass man gewisse Brands, Fashion, Style aufnimmt. Das finde ich auch cool und dort finde ich die Zusammenarbeitsmöglichkeiten spannend und das ist sicher auch etwas, wo man nachher mit der ganzen Metaverse wieder mehr ein Thema wird, weißt du, die Kollaborationen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das aufgeht und man sich dann noch mehr in der digitalen Welt bewegt, ich meine, die NFTs sind nur ein Vorgeschmack von dem, was dort überhaupt möglich ist. Wenn man sich so in der digitalen Welt kann bewegen, dass man quasi in der Unterhaltung sich bewegt, egal ob das jetzt Film oder News oder Game oder so ist, das sind wir nachher bei den Virtual Holodecks, weißt, wo wir kennen.
Wird extrem vieles dann möglich sein zu kombinieren. Ich habe nur schon das Beispiel jetzt mit Stranger Things so geil gefunden, mit dem Style aus den 80er.
Ja, mega.
Wo nachher riesig geworden ist als Mainstream-Styles, wo nachher verschiedenste grossen Kleiderlabels aufgenommen worden sind. Und auch Kate Bush mit dem 80er-Jahre-Song, wo nachher Number One gegangen ist in den USA.
Ja, mein Sohn singt manchmal Lieder und ich frage ihn, von wo hast du das? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt kennen kann. Das ist ein 70er-Jahre-Lied. Ja, TikTok.
Ja, genau.
Und das ist schon cool. Und du kannst ja auf eine Art Kultur erhalten. Du kannst sie remixen, das ist ja voll im Hip-Hop-Ding. Du kannst sie mit neuen Inhalten kombinieren und andere Bedeutung geben. Das finde ich auch spannend.
Was sind deine persönlichen Ziele?
ich würde gerne international erfolgreiche Serie machen, wie eben zum Beispiel «White Lotus», das finde ich schon cool. Aber oder ein Kinofilm, also nicht per se Kino, aber ein Langspielfilm, der international gross ist, wo man sich kann die grossen Namen leisten kann, wo man kann, mehr Geld ausgeben für auf die Leinwand, wo irgendwie gross daherkommt. Das also freut mich.
Du wirklich nach den Sternen?
Ja, nicht Hollywood, nein. Ja, vielleicht wäre es.
Vielleicht?
Mal schauen. Nein, es geht mir nicht darum, es geht mir nicht, also es ist nicht mein Ziel, zum Beispiel einen Oscar zu bekommen. Ich glaube, wenn man es gut macht, sich treu bleibt und seine Visionen verfolgt, kommt dann die Auszeichnung schon irgendwie mit sich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dann irgendwann mal Oscar verdiene. Das wollte ich nicht damit sagen.
Ich weiss, was du meinst.
Aber ich glaube, so eine grosse Produktion machen, das macht mir mega Spass. Ja, das fände ich mega cool.
Das wäre doch mal etwas. Die Produzentin aus dem Berner Oberland gewinnt einen Oscar.
Ja, why not?
Sugar goes Hollywood. Why not?
Ja. Du, ja. Wenn es politisch vertragbar ist.
Hey, wir sind am Ende von dem Gespräch. Sehr spannend war. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich habe Sophie viel besser kennengelernt und deine Motivation kennengelernt und sehr viel auch über das Produktionsbusiness gelernt. Wer am Ende?
Das danke dir vielmals, die End. So schade. Können wir nicht so Folgestaffeln machen?
Hey, vielleicht zum Beispiel zum nächsten Sugar Release gibt es vielleicht wieder neue Themen, die wir besprechen können.
Mhm. Oder etwas anderes.
Oder etwas
noch
anderes.
Anderes Zeug, das am Brot ist.
Das wäre sehr spannend. Ist das jetzt gerade ein Teaser gewesen auf etwas, das man wissen
müsste? Nein, ist noch nicht so spruchreich.
Okay. Dann war das Decode the Bass mit der Sophie Tod. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Decode the Bass.